Hör dich gesund, der Helios-Podcast aus Leipzig.
In unserem neuen Gesundheitsmagazin freue ich mich sehr auf meinen ersten Gast, Professor Dr. Gesa Papp. Er ist Direktor des orthopädisch-traumatologischen Zentrums am Helios-Park-Klinikum hier in Leipzig. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie. Herzlich willkommen hier im Studio von Radio Leipzig.
Hallo.
Herr Professor, wir wollen uns in der ersten Sendung mal über schmerzende Gelenke, schmerzende Knochen unterhalten. Wenn ich Probleme habe, warum bin ich im Helios-Park-Klinikum in Leipzig dann bei Ihnen gut aufgehoben?
Das Helios-Park-Klinikum Leipzig im Allgemeinen, aber auch das orthopädisch-traumatologische Zentrum bei uns, hat den Vorteil, dass wir eben ein relativ breites Spektrum anbieten, beziehungsweise abdecken in Bezug auf die Orthopädie-Unfallchirurgie und darüber hinaus eben auch einige Bereiche haben, die angrenzend sind, wie zum Beispiel Kardiologie, das Herzzentrum haben wir in der Nähe. Wir haben auch eine innere Medizin im weitesten Sinne, sodass man hier nicht nur mit den orthopädisch-unfallchirurgischen Erkrankungen des gesamten Spektrums gut aufgehoben ist, sondern natürlich auch, wenn man Begleiterkrankungen hat, Stichwort ganz klar zum Beispiel vorbelastetes Herzen und so weiter, dass wir dort diese Begleitbehandlung natürlich auch einleiten, absichern oder auch gegebenenfalls weiterreichende Diagnostik auch durchführen können. Das ist einer der Hauptgründe.
Was sind denn so die häufigsten Gelenkerkrankungen? Mit welchen Beschwerden kommen denn die Patienten zu Ihnen?
Es sind zwei Gruppen von Erkrankungen. Das eine sind, und darum ist auch diese Unterteilung Orthopädie und Traumatologie, was ja heißt Orthopädie und Unfallchirurgie, vorhanden. Die eine Gruppe von Patienten sind die, die sich eben Verletzungen zufügen, die also einen Unfall haben. Und das andere sind eben im weitesten Sinne Abnutzungserkrankungen, chronische Erkrankungen der Gelenke. Und da ist an erster Stelle ganz sicher die Arthrose zu nennen. Das heißt also eine Abnutzung der verschiedenen Gelenke. Das kann das Knie sein, das kann die Hüfte sein, das kann auch die Schulter sein, das kann auch das Sprunggelenk sein. Und diese Abnutzungserkrankungen sind eine wesentliche Gruppe. Die zweite wesentliche Gruppe sind die chronischen Wirbelsäulenleiden, die ja quasi auch wie die Arthrose eine Volkskrankheit darstellen.
Jetzt gehen wir immer davon aus, dass ältere Menschen Probleme mit ihren Knochen haben, mit ihren Gelenken haben, Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen. Sind denn davon auch aufgrund verschiedener Entwicklungen, Tendenzen auch immer mehr jüngere Menschen betroffen, aus Ihrer Erfahrung heraus?
Ganz klar. Zum einen wieder die Probleme, die man aufgrund von Unfällen erleidet. Und hier ist eine Tendenz sicherlich zu sehen, dass diese Unfälle zunehmen. Das liegt einfach auch daran, weil nicht nur das Aktivitätsniveau der Menschen im Allgemeinen etwas zunimmt, auch im Älterwerden, sondern weil natürlich auch Aktivitäten hinzukommen, die es vor Jahren noch gar nicht gab. Schlagwort zum Beispiel E-Scooter. Mhm. Sage ich deshalb, weil wir jetzt vor 1, 2, 3 Tagen unseren ersten E-Scooter-Verletzten hatten. Und das sind eben Verletzungsmuster, die es so vor einiger Zeit noch nicht gab. Das ist so. Und dem muss man natürlich gerecht werden. Ja.
Herr Professor, wir alle wollen Sport treiben bis ins hohe Alter, möglichst bis ins hohe Alter. Seit Jahrzehnten erleben wir, man kann schon sagen, einen Fitnesswahn. Jeder möchte ins Fitnessstudio gehen, jeder möchte Marathon laufen, Triathlon laufen. Klar, Sport, Bewegung ist gesund, hält gesund, macht gesund, aber birgt natürlich auch die Gefahr von Verletzungen. Wie schützt man sich denn am besten vor solchen Verletzungen?
Auch das kann man natürlich so pauschal schwierig beantworten. Also der wichtigste Schutz vor Verletzungen ist tatsächlich sinnvolle Belastung. Und hier gilt am ehesten tatsächlich stufenweiser Aufbau. Keine Bewegungen, die der Körper nicht gewohnt ist. Und ein Aspekt ist hier die Belastung an sich, also zum Beispiel Gewichte, die ich stemme oder Laufstrecken, die ich laufe. Aber das zweite ist tatsächlich auch die Motorik, die koordinativen Fähigkeiten, die man beim Sport hat, das ist ganz entscheidend. Das muss man auch üben. Das heißt, selbst Belastungen des Körpers mit sehr kleinen, mit sehr leichten Gewichten, in sehr geringem Umfang können schädlich sein, wenn ich koordinativ dazu nicht in der Lage bin. Und dann kommt zu der Verletzung, die ich mir bei einer gewissen Aktivität zuziehen kann, auch das Verletzungsrisiko durch Begleitverletzungen. Beispiel Fahrradfahren. Wenn ich längerfristig Fahrrad fahren will oder auch längerfristig joggen will, um mal von den gewichtsbelastenden Sportarten wegzukommen, dann ist es ja nicht nur wichtig, dass ich sinnvoll die Strecken wähle und nicht zu viel auf einmal will, sondern ich muss auch das aushalten, ich muss auch die Koordination hinkriegen. Soll heißen, wenn ich nach 10 Kilometern ermüdet bin, dann kann ich mich zerren, kann mir das Gelenk kaputt machen. Ich kann aber auch ganz banal stolpern und hinfallen, weil ich koordinativ zum Laufen nicht mehr in der Lage bin und breche mir beim Laufen den Arm. Und dieses Armbrechen beim Laufen, auch beim Skifahren, ist ein gutes Beispiel, hat ja dann mit der eigentlichen Sportbelastung nichts zu tun. Und das erlebt man eigentlich jedes Jahr, weil die Frequenz, mit der zum Beispiel der Wintersport in Deutschland häufig betrieben wird, genau nach diesem Muster geht. Das sind also vielfach Leute, die das ganze Jahr über kaum bis gar keinen Sport machen und dann stehen zwei Wochen Wintersport oder eine Woche Wintersport an und dann stellen dich diese Leute, die praktisch kaum körperliche Aktivität gemacht haben, für eine Woche jeden Tag 4, 5, 6 Stunden auf die Skier. Und da passiert nicht nur eine sportspezifische Verletzung, ich verdrehe mir das Knie oder irgendwie sowas, sondern passiert es eben auch, dass ich bei der letzten Abfahrt, weil ich ermüdet bin, oder bei der ersten, weil ich keine Übung habe, einfach stürze und mir einen Arm breche. Und diesen Rhythmus muss man, wenn man verletzungsprophylaktisch tätig sein will, einfach unterbrechen. Und auch beim Wintersport macht es zum Beispiel sehr viel Sinn. Ich weiß, ich fahre im Februar für eine Woche irgendwo hin in die Alpen. Ich fange an, im Herbst zu trainieren dafür. Ich mache muskuläres Training für die Beine, ich mache koordinatives Training, ich gucke, dass ich das Gleichgewicht halten kann. Und das läuft unter der Überschrift Verletzungsprophylaxe.
Herr Professor, bis zu 80% der Deutschen leiden unter Rückenschmerzen. Ich glaube, wir alle kennen das Problem, wenn es mal hinten zwickt. Warum betrifft das eigentlich so viele Deutsche?
Das betrifft nicht nur bei uns im Land viele Menschen, sondern das betrifft praktisch die gesamte Weltbevölkerung und hat mehrere Gründe. Ein Grund ist biologisch in dem aufrechten Gang des Menschen zu sehen, weil die aufrechte Wirbelsäule durch die entsprechende S-förmige Krümmung dazu führt, dass der Kopf über dem Becken, also im Verlauf der Körperlängsachse, ständig ausbalanciert werden muss im täglichen Leben. Und dieses Ausbalancieren des Körpers ist dann natürlich störanfällig. Das heißt, jeder Balanceakt, den ich habe, unterliegt gewissen Störfaktoren und so ist das ja auch. Und diese Störfaktoren, die möglich sind, führen dazu, dass die Wirbelsäule anfällig ist. Und zu diesen Störfaktoren, die dann einwirken, zählt zum Beispiel Fehlbelastung. Und hier kommt jetzt ins Spiel der Umstand, warum es heute viele Leute betrifft, weil eben die Fehlbelastung im Alltag zunimmt, das heißt also sitzende Tätigkeit, wenig Ausgleich. Wir hatten es gerade besprochen, wenn ich dann Ausgleich mache, auch unter Umständen zu abrupt, falscher Sport. Das heißt, es ist ein Belastungsaspekt, aber es ist auch ein Aspekt der Biologie im Sinne von, viele Menschen sind einfach übergewichtig. Dieser Aspekt, anlagebedingter Aspekt plus gleichzeitig verändertes Belastungsmuster im Alltag, führt eben zu diesem Problem. Und dazu kommt natürlich der Umstand auch noch, dass die Menschen einfach immer älter werden. Das heißt also, heutzutage ist es so, dass viele Erkrankungen die Menschen betreffen, die sie vor 200, 300 Jahren gar nicht betroffen hätten, weil sie zu dem Zeitpunkt in der Regel schon tot waren. Das ist einfach so. Das heißt also, wenn sich ein 80-Jähriger wundert, warum er plötzlich Rückenschmerzen kriegt, dann ist diese Frage berechtigt und sie hat natürlich in der Regel auch einen nachvollziehbaren Grund, aber die einfache Antwort ist zum häufigsten Teil, weil er 80 ist.
Herr Professor Paap, wenn es nun gar nicht mehr geht, wenn es nun wirklich richtig heftig wehtut, egal ob nun Fehlhaltung oder Bandscheibenbeschwerden, wann wird eine Operation an der Wirbelsäule notwendig?
Auch hier muss man unterscheiden zwischen akuten Verletzungen und chronischen Wirbelsäulenleiden. Bei akuten Verletzungen ist es eine eigene Gruppe, wo man tatsächlich schauen muss, was ist kaputt, was ist verletzt und kann oder muss ich das durch eine Operation beheben? Ist es günstiger, das zu operieren? Da gibt es statistische Daten, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten zu, da gibt es Erkenntnisse zu. Was die chronischen Leiden anbelangt, ist es grundsätzlich so, dass man sagt, Operation dann, wenn alle konservativen, also nicht operativen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Und in diesem Zusammenhang ist es tatsächlich so, dass das auch eine individuelle Entscheidung ist. Es gibt durchaus Patienten, denen kann ich aus verschiedenen Konstellationen heraus ein halbjährliches, einjährliche konservative Therapie gar nicht zumuten, weil dann die Arbeitsstelle weg ist, weil das familiäre, das berufliche, private Umfeld das nicht hergibt. Das sind also medizinische Faktoren, konservative Therapie ausgeschöpft, ja, nein, und individuelle Faktoren. Und am Ende ist es so, dass man das besprechen muss auch wieder. Das heißt also, die Entscheidung, Operation, ja oder nein, hat medizinische Hintergründe. Da gibt es Daten zu, da gibt es die Aussage, konservative Therapie muss ausgeschöpft sein. Aber da gibt es eben auch die Notwendigkeit, das individuell mit dem Patienten zu besprechen.
Jetzt haben wir über Wirbelsäulenprobleme gesprochen, wir haben über Sportverletzungen gesprochen. Herr Professor, Knie- und Hüftschmerzen, die können uns im Alltag ziemlich sehr belasten, nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch wegen der eingeschränkten Beweglichkeit. Ab wann empfehlen Sie als Experte ein künstliches Gelenk?
Auch hier geht der Ansatz grundsätzlich, da es sich um eine chronische Erkrankung, also ein chronisches Abnutzungsleiden handelt, dass zunächst einmal die konservative Therapie der Arthrose durchgeführt werden muss, sollte. Und erst wenn die nicht zum Erfolg führt, dass dann operiert werden soll. Und auch hier gilt, dass diese Entscheidung dann, ist die konservative Therapie ausgeschöpft, sind alle Mittel ausgeschöpft, eine individuelle ist. Entscheidung ist. Es gibt ganz viele konservative Mittel, die sehr gut wirken, die aber die Patienten nicht haben möchten, die unter Umständen für den Alltag auch nicht probat sind. Beispiel Gehstock, Beispiel verschiedene Schuhveränderungen, Pufferabsätze bis hin zu Einlagen in den Schuh, Orthesen, also äußere Hilfsmittel. Das sind alles Maßnahmen, die man durchaus bei Arthrose anwenden kann, aber wo eben viele Patienten sagen, naja, das möchte ich gar nicht erst ausprobieren. Und dann ist die Frage, konservative Therapie erschöpft, ja oder nein, schon zu einem früheren Zeitpunkt beantwortet. Zum anderen muss man sagen, und das wird häufig auch in der Diskussion in den Medien vergessen, dass die Endoprothetik des Knies und der Hüfte zu den erfolgreichsten Operationen überhaupt in der Geschichte der Menschheit zählt. Das ist ein Verfahren, wo man mit einem ganz umschriebenen Eingriff häufig sehr, sehr gut helfen kann. Und das muss man dann letztendlich abwägen. Man muss letztendlich die Frage konservative Therapie, ja oder nein. Und in der jetzigen Situation ist die Endoprothetik so erfolgreich, dass man eigentlich vielen Patienten sagen muss, wenn es konservativ nicht mehr geht, wenn du dein Leben komplett umstellen müsstest, weil wegen Gelenkerkrankung, dann ist oft die Operation tatsächlich die bessere Variante.
Jeder freut sich, wenn er nach der Operation wieder zügig aus dem Krankenhaus entlassen wird. Ist so eine schnelle Entlassung überhaupt risikofrei?
Ja, auch hier ist die Frage einfach, was ist schnell? Und dazu muss man einfach wissen, die Frage schnell ist in ganz verschiedenen Ländern der Welt auch ganz verschieden beantwortet. Ein Beispiel: in den USA werden häufig Patienten am ersten, zweiten Tag nach einer Hüft- oder Knie-Endoprothesen-Operation bereits entlassen. Dann gibt es Länder, und dazu gehörte Deutschland auch noch eine ganze Weile, da war ein 2- bis 3-wöchiger Krankenhausaufenthalt durchaus üblich. Es ist aber grundsätzlich so, dass ein Krankenhaus an sich eigentlich nichts Erstrebenswertes sein sollte. Das heißt, der Krankenhausaufenthalt ist dafür da, die akute Phase nach der Operation optimal zu gestalten. Und je kürzer jemand im Krankenhaus liegen muss, desto geringer sind viele Begleitphänomene, also auch Risikofaktoren, die einfach mit dem Krankenhausaufenthalt zusammenhängen. Zum Beispiel Thrombosegefahr, wenn ich länger liege. Auch die Immobilisierung, das heißt also die Verlust an Selbstständigkeit in einem Krankenhaus, wenn ich über längere Zeit einfach im Bett liege und versorgt werde, ist langfristig gesehen unter Umständen nicht vorteilhaft. Und hier gilt es eben, einen Ausgleich zu schaffen. Und im Moment zeichnet sich so ein bisschen ab, dass eine Krankenhausaufenthaltsdauer von ungefähr 5-6 Tagen nach einer Endoprothese durchaus ein sehr guter und überschaubarer Zeitpunkt ist. Und der Ansatz in der Rehabilitation ist häufig, dass die Operation einer Endoprothese an sich keine Erkrankung ist. Das heißt, die Leute sind operiert, aber nicht mehr krank, weil sie ja eigentlich durch die Operation behandelt sein sollten. Und deshalb zu kurzer Aufenthalt nein, aber weg von dem 2 Wochen im Krankenhaus liegen, sondern Minimierung des Krankenhausaufenthalts.
Herr Professor, manche Schmerzen kommen von alleine, manche verschwinden von ganz alleine, zum Beispiel Muskelkater, gut, die kommen jetzt nicht von alleine, aber sie gehen zumindest erst einmal wieder weg. Andere Schmerzen müssen operativ behandelt werden. Gibt es noch weitere Methoden, die Schmerzen zu behandeln, wenn ja, welche?
Ja, ganz sicher. Also Operation ist eher der geringste Anteil am Behandlungsspektrum von chronischen Schmerzen. Hier gibt es operative Verfahren tatsächlich, die über Nervenstimulation und bis hin zur Implantation von entsprechenden Stimulatoren gehen, wo die Nerven gereizt werden und so der chronische Schmerz in den Griff bekommen werden kann. Aber letztendlich muss diese operativen Verfahren müssen in einen Gesamtkontext einer Schmerztherapie eingebettet sein. Das heißt also, wenn man feststellt, dass durch die Beseitigung der vermeintlichen Ursache einer Erkrankung, also zum Beispiel ich habe eine Arthrose oder ich habe ein Wirbelsäulenleiden und das muss operiert werden, und durch die Operation kann ich das nicht vollständig beseitigen, weil die Schmerzen chronisch sind, weil nicht alle Ursachen beseitigt werden können, dann macht es unter Umständen Sinn, auch hier eine schmerztherapeutische Behandlung einzuleiten. Und das ist grundsätzlich ein eigenes Fachgebiet. Also Schmerztherapeut ist eine Ausbildungsrichtung. Und hier gibt es ein ganz, ganz, ganz weites Spektrum. Und ein kleiner Punkt davon sind eben jetzt auch neue Verfahren der Implantation von sogenannten Stimulatoren. Aber das muss eingebettet sein in eine medikamentöse Therapie bis hin zu alternativmedizinischen Verfahren. Aber da gibt es eben ein ganz weites Spektrum. Und das muss man eben persönlich abklären mit Schmerztherapeuten und mit den entsprechenden Fachkollegen.
Herr Professor Paap, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Ihnen über wichtige und interessante Themen zu plaudern. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und immer zufriedene Patienten und auf ein neues hier bei uns bei Radio Leipzig. Vielen Dank.
Hör dich gesund, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken Leipzig. dich gesund. Der Helios Podcast aus Leipzig.
Unser Thema heute sind die Gefäße, Gefäßerkrankungen und Behandlungen von Gefäßerkrankungen und wie kann man sie eigentlich vorbeugen, die Gefäßerkrankungen. Spannendes Thema. Ich bin Roman Knoblauch, freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächsgast, Dr. Holger Stab. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Helios Park Klinikum in Leipzig, ist uns per Internet zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Doktor. Hallo.
Hallo, Herr Knoblauch. Einen schönen Tag.
Herr Dr. Stab, Gefäße durchziehen unseren gesamten Körper von Kopf bis Fuß. Können Sie uns bitte kurz erklären, welche Funktionen das Gefäßsystem hat und welche Menschen besonders von Gefäßerkrankungen betroffen sind?
Ja, also das menschliche Gefäßsystem besteht aus drei unterschiedlichen Systemen. Das eine sind die sogenannten Arterien, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen in die Organe bringt und transportiert und dort den Sauerstoff abgibt. Und das ist das arterielle System, ein Hochdrucksystem mit hohem Druck, den die Patienten auch beim Blutdruck messen und so den arteriellen Druck messen können. Das zweite System ist das System, das den Sauerstoff entsättigten Blut aufnehmen und wieder zurück zum Herzen transportieren. Das sind die sogenannten Venen. Das ist ein Niedrigdrucksystem und das ist dazu da, um das gesamte Blut wieder zu sammeln und in die große Hohlvene zu bringen und von dort in das rechte Herzen. Und das dritte Gefäßsystem, was viele gerne vergessen, ist das Lymphsystem, welches zwei Aufgaben hat. Zum einen Infekte lokal auch bekämpfen und beherrschen zu können und für den Flüssigkeitstransport in den Extremitäten, also den Beinen vornehmlich oder auch den Armen zu sorgen. Somit sind wir für drei Gefäßsysteme in der Gefäßchirurgie zuständig, hauptsächlich allerdings die Arterien, also die Hochdruckgefäße, die das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in die entsprechenden Organe befördert. Zur zweiten Frage, dass welche Menschen besonders von Gefäßerkrankungen betroffen sind, da muss man auch nach diesen Systemen etwas unterscheiden. Die Arterien, also die Hochdruckgefäße, die sind hauptsächlich von Patienten geschädigt, die einen Bluthochdruck haben, weil dieser hohe Druck in den Blutgefäßen auf die lange Sicht eines Menschenlebens Schäden an der Gefäßinnenwand verursachen, ähnlich wie beim Abwasserrohr, das häufig benutzt wird und dann zu Ablagerungen führen kann. Das ist zum einen eben der Bluthochdruck, das ist natürlich auch das Rauchen in den Arterien, das zu Schäden in der Gefäßinnenwand führt, aber eben auch Stoffwechselerkrankungen wie Fettstoffwechselerkrankungen und ganz wichtig noch die Zuckerkrankheit. Also das ist das arterielle System und das sind die Patienten, die ich gerade genannt hatte, die von Problemen mit den Arterien betroffen sind. Die Patienten, die von Venenproblemen betroffen sind, sind etwas anders, sind meist weibliche Patienten, durchaus auch jünger, die häufig stehen müssen, die aber anlagebedingt möglicherweise auch schon Probleme mitbringen, weil die Großeltern und Eltern auch schon Probleme hatten, aufgrund von einfach relativ weichen Umgebungshüllschichten in der Vene, die dann zu einer nicht mehr guten Funktion der Venenklappen führen. Oder aufgrund von Hormonumstellungen entstehen Thrombosen und diese Thrombosen im Venensystem verursachen dann Weitstellungen der venösen Gefäße. Und bei den Lympherkrankungen ist es hauptsächlich betroffen auch das weibliche Geschlecht und hier auch Erberkrankungen zu nennen oder Patienten nach Operationen, gerade das Mammakarzinom, also der Brustkrebs, der damit auch therapiert wird, dass Lymphknotenstationen in der Achselhöhle entfernt werden und damit entstehen Lymphabflussstörungen und eben Schwellung und Schwellneigung. Die können also an den Armen auftreten, aber eben auch an den Beinen auftreten.
Herr Dr. Stab, welche Faktoren begünstigen eine Verkalkung der Gefäße und wie kann man dem Ganzen vorbeugen?
Also ganz wichtig natürlich das Rauchen. Das ist der Risikofaktor Nummer eins. Dann als zweites der Bluthochdruck, der Risikofaktor Nummer zwei. Und die Fettstoffwechselstörungen, also der hohe Anteil an dem schlechten Fett, dem LDL-Cholesterin und dem Gesamtcholesterin. Das sind sozusagen die drei Hauptblöcke und der vierte ist die Zuckerkrankheit, die die wesentlichen Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen des Arteriensystems mit sich bringen.
Besonders Frauen haben häufig kalte Finger und Zehen. Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass vielleicht eine Durchblutungsstörung vorliegt, beziehungsweise wann sollte ich einen Arzt zu Rate ziehen?
Also das Problem ist sicher bekannt, also auch meine eigene Frau leidet unter dem sogenannten Renault-Phänomen, dass die Finger und auch die Zehen gerade bei Kälte extrem durchblutungsgestört sind und sich dann auch entsprechend verfärben können. Weiß und blau und rot, deswegen auch Tricolor-Phänomen genannt. Das ist per se sehr unangenehm, aber nicht wirklich krankhaft, wenn es der sogenannte primäre Renault ist. Das bedeutet, wenn keine andere Erkrankung im Hintergrund diese Engstellung der Gefäße, die dadurch getriggert ist, dass von außen zum Beispiel Kälte an die Gefäße kommt und die kleinen Arterien in den Fingern sich dann ganz eng zusammenziehen und keine Durchblutung der Endglieder mehr kurzzeitig erfolgt. Es kann aber auch sein, dass eine Erkrankung das Ganze triggert, und das sind Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, die dies hervorrufen können. In ganz seltenen Fällen auch Krebserkrankungen oder Veränderungen der Blutzusammensetzung, die einen sogenannten sekundären Renault hervorrufen. Und wenn man Hinweise in diese Richtung hat, muss das natürlich abgeklärt werden. Ansonsten beim primären Renault ist eigentlich leider nur die Empfehlung, dass man sich möglichst gut schützen soll, gerade bei den Temperaturen, die jetzt draußen herrschen, bei der Kälte auch 2 Handschuhe anziehen, also Expositionsprophylaxe. Und in ganz, ganz seltenen Fällen kann man mal ein Medikament geben, ein Nitrat, das die Gefäße auch wieder erweitert. Ansonsten bei dem Auftreten des Phänomens mit lauwarmem Wasser sich langsam wieder erwärmen.
Eine bekannte Durchblutungsstörung ist die sogenannte Schaufensterkrankheit, wie sie im Volksmund genannt wird. Was verbirgt sich dahinter und wann sollte man sie behandeln?
Die Schaufensterkrankheit ist die Erkrankung, die aufgrund von Durchblutungsstörungen der Arterien, also des Hochdrucksystems, verhindert, dass die Muskulatur an den Beinen, entweder im Bereich der Gesäßmuskulatur, der Oberschenkelmuskulatur oder der Wadenmuskulatur, entsprechend gut durchblutet sind. Das heißt, es kommt nicht genug Sauerstoff zu den Muskeln, die beansprucht werden. Und dadurch entsteht ein Schmerz. Und dieser Schmerz zwingt den Patienten dazu, stehen zu bleiben und wieder zu warten, bis die Belastung durch das Stehenbleiben heruntergefahren ist und sich die Muskulatur entsprechend den Sauerstoff wieder beschaffen kann über kleine Umgehungskreisläufe, die sich in der Muskulatur gebildet haben. Also das entsteht dadurch, dass entweder Gefäßsegmente in den Beinschlagadern oder in den Beckenschlagadern verengt oder gar ganz verschlossen sind. Und wenn dies so ist, muss man das natürlich entsprechend auch behandeln. Die Vorerkrankungen sind tatsächlich, dass man eine Minderung der Gehstrecke verspürt. In den schlimmeren Fällen ist es sogar so, dass man Ruheschmerzen hat, also auch ohne Belastung Schmerzen auftreten. Das heißt, dass die Durchblutung der Muskulatur so schlecht ist, dass sie nicht mal in Ruhe entsprechend mit Sauerstoff versorgt ist, was natürlich die Gefahr birgt, dass die Muskulatur nicht mehr entsprechend ernährt werden kann und dann untergeht. Und das Untergehen bedeutet, dass man Wunden dann meist an den Zehen, also ganz an der weit äußersten Peripherie des Körpers, sich entwickeln, die nicht mehr heilen. Und das ist natürlich dann schon so weit fortgeschritten, dass man ganz zwingend schnell handeln muss. Und hier haben wir sehr viele Möglichkeiten der endovaskulären, also der minimalinvasiven Methoden an der Hand, um solchen Patienten zu helfen.
Herr Dr. Stab, viele Menschen leiden unter unschönen Krampfadern an den Beinen. Welche Ursachen gibt es dafür und sind Krampfadern eigentlich gefährlich, sodass sie behandelt bzw. entfernt werden müssen?
Also die Krampfadern haben natürlich den ästhetischen unschönen Aspekt, den Sie erwähnt haben. Auf der anderen Seite haben sie aber auch einen krankhaften Aspekt. Und zwar ist es so, dass in den Krampfadern der Blutstrom zum Herzen, also das ist nun das Venensystem, also dieses Niedrigdrucksystem, das den Blutstrom aus den Beinen ins Herz befördern muss über so eine Art Paternoster-System, also mit Klappen in den jeweiligen Venensegmenten. Und diese Klappen funktionieren nicht mehr richtig. Das heißt, es kommt zu einer Verlangsamung des Blutstroms in den oberflächlichen Venen. Und das führt dazu, dass sich dort häufiger Thrombosen, also Blutgerinnsel, bilden können. Und die sind im oberflächlichen System nicht ganz so schädlich, aber im tiefen System sind die natürlich extrem schädlich im Sinne einer tiefen Beinvenenthrombose. Und das gilt es zu verhindern. Das heißt, Krampfadern, die eine gewisse Größe erreicht haben oder gar Entzündungen schon gebildet haben, sollte man auf jeden Fall therapieren und entfernen. Und insofern ist das durchaus ein Problem, das nicht nur kosmetische Aspekte hat, sondern eben auch präventive Aspekte, um in Zukunft Thrombosen zu verhindern.
Wir haben ja schon von Ihnen gehört, dass unter anderem Zucker zu Gefäßverkalkungen führen kann. Sind Diabetiker daher besonders gefährdet und was müssen sie beachten?
Extrem gefährdet aus mehreren Gründen. weil die Zuckererkrankung dazu führt, dass der hohe Blutzuckerspiegel nicht nur die kleinen Gefäße hauptsächlich befällt und betrifft durch Zuckerablagerung, die dann auch zu Verengungen an den Gefäßen führen, sondern eben auch am Nervensystem in den Füßen und auch in den Händen. Das heißt, die Sensibilität des Diabetikers ist deutlich herabgesetzt. Das heißt, wenn der Diabetiker sich mit barfuß besohlten Füßen in den Garten begibt, merkt er nicht, dass er sich zum Beispiel einen Dorn eintritt und er hat gleichzeitig auch noch eine Durchblutungsstörung. So kann das ganz extrem schwierig verlaufende Infektionserkrankung nach sich ziehen. Also die Zuckererkrankung ist aus diesen beiden Aspekten extrem gefährlich. Und insofern ist es so, dass bei den Zuckeruntersuchungen auch immer die Durchblutung mit getestet wird, durch relativ einfache Kontrollen wie den Blutdruck in den Beinarterien zu messen, ähnlich wie man das an den Armarterien kennt. Und deswegen ist auch die Empfehlung für den Diabetiker, dass er regelmäßig seine Füße begutachtet mit einem Fußspiegel, auch die Fußsohlen begutachtet und eben auch die kleinen Arterien im Augenhintergrund begutachtet werden müssen und sollen. Und sobald ein Diabetiker Probleme bekommt mit Wunden, Wundheilungsstörungen, ist es so, dass man auch sehr aggressiv die Durchblutungsförderung durchführen sollte.
Herr Dr. Stab, seit Beginn des Jahres gibt es eine eigene Klinik für Gefäßchirurgie am Helios Park Klinikum hier in Leipzig. Wann werden Gefäßerkrankungen so ernst, dass eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich wird?
Also die Gefäßchirurgie gibt es ja schon lange Zeit im Parkkrankenhaus, aber jetzt eben in einer neuen Form gegossen, nämlich als Zentrum mit vielen Spezialisten unter einem Dach zusammen. Und das ist wirklich erstmal das Neue. Und wir sind also sozusagen ein interdisziplinäres Zentrum für Gefäßmedizin und haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, tatsächlich allumfassend von allen Aspekten die Erkrankungen des Gefäßsystems zu behandeln. Und Gefäßerkrankungen sind tatsächlich wirklich sehr ernst zu nehmen und es betrifft die arteriellen Gefäße, die zum Hirn führen, wenn die Engstellen entwickeln, sind dafür verantwortlich, dass etwa 30% der Schlaganfälle darauf zurückgehen. Also diese Gefäße müssen unbedingt auch bei Patienten ab einem höheren Alter mit Bluthochdruck immer wieder kontrolliert werden. Wir haben aber nicht nur mit Engstellen in dem Gefäßsystem zu tun, sondern eben auch mit dem Gegenteil, den Gefäßerweiterungen und da eben besonders die Aneurysmen und die im Bereich der Brust- oder der Bauchschlagader. Und wenn diese Aneurysmen eine gewisse Größe überschreiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie platzen können, ähnlich wie beim Luftballon, natürlich entsprechend hoch. Und um diesem Platzen vorzubeugen, gibt es sehr viele Möglichkeiten, mittlerweile ohne sehr große Operationen diesem vorzubeugen. Durch sogenannte Stent-Verfahren über Punktion der Leistenschlagadern lassen sich hier sehr viele Aneurysmen behandeln. Und natürlich zu guter Letzt die Durchblutungsstörung, also die Schaufensterkrankheit, die Sie genannt hatten, die unser eigentlich am häufigsten auftretendes Erkrankungsbild ist, die tatsächlich Engstellen im Bereich der Becken- und Oberschenkelschlagadern entstehen, die dann auch mit allem Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, technisch versorgt werden können.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, Gefäßerkrankungen am Helios Park Klinikum zu behandeln und wo kann ich mich beraten lassen, wenn ich jetzt Fragen zu diesem Thema habe?
Also wir im Krankenhaus bieten alle Möglichkeiten der Therapie an. Das sind die operativen Methoden, ebenso wie die interventionellen Methoden. Was wir besonders gut können, sind gemischte Verfahren bei sehr komplexen Fällen, dass man also kleine Operationen und interventionelle Methoden, also Ballonaufdehnungen der Gefäße oder Einsetzen von kleinen Stents, also Platzhaltern in dem Gefäß, kombiniert und mischt, um sehr lange Strecken von Gefäßsystemen wieder zu eröffnen oder entsprechend zu umgehen. Das ist für uns, sagen wir, das Anliegen, dem Patienten möglichst minimalinvasive Therapieverfahren angedeihen zu lassen. Natürlich auch konservativ medikamentöse Methoden, die wir ausschöpfen. Und da orientieren wir uns sehr streng an den Leitlinien, die bestehen, die die angiologischen Kollegen und aber auch die gefäßchirurgischen Gesellschaften hervortun. Und die Möglichkeiten der Beratung gibt es über unsere MVZs, die extrem gut aufgestellt sind. Das ist zum einen das MVZ hier in der Strümpelstraße, über die Frau Dr. Körner, die als Angiologin uns mit Rat und Tat und Ultraschalldiagnostik an dem konservativen Arm sehr zur Seite steht. Und dann der Privatdozent Rühmann und Frau Dr. Wittig dem MVZ in der Friedrich-Ebert-Straße, das ist das MVZ Leipzig II im Zentrum gelegen. Dort auch ist die Frau Dr. Dietze als Gefäßchirurgin tätig, die sich sehr mit venösen Erkrankungen, also auch den Krampfadererkrankungen, auseinandersetzt und mit uns mitarbeiten, auch die angiologische Praxis Dr. Ulrich am Koppiplatz. Insofern haben wir sehr viele Kooperationspartner, an die man sich wenden kann, wenn es Probleme des Gefäßsystems gibt.
Herr Dr. Stab, spannendes Thema. Vielen Dank für das Interview und für die vielen, vielen Informationen. Ich hoffe, wir haben jetzt dem einen oder anderen ein bisschen die Angst auch nehmen können, doch mal bei Problemen oder Fragen mal zum Arzt zu gehen, beziehungsweise gleich zu den Spezialisten im Helios-Park-Klinikum. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team noch eine schöne Zeit. Schönen Rest Januar, bleiben Sie gesund und Dankeschön für das Gespräch.
Ebenso, danke sehr.
Hör dich gesund, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken Leipzig.